MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Ivo Makota. Wissen Sie, was Belzen bedeutet? Belzen bedeutet faulenzen oder auch nichts tun. Tja, solche und viele andere Begriffe gibt's im altbayerischen Festtags- und Brauchtumskalender 2025, der gerade wieder erschienen ist. Ein Lesebuch mit gut 130 Seiten rund um Natur- und Kirchenjahr mit all seinen Festen. Seit über einem Vierteljahrhundert gibt es den Kalender schon, aber Autorin Dorothea Steinbacher findet immer noch Themen, bei denen auch sie Neues entdeckt.
Und das macht das Kalendermachen spannend, sagt die Autorin aus dem Chiemgau. Wie zum Beispiel bei den wechselnden Ebenbildern.
Das sind Wachsopfer, die man als Votivgaben früher in die Kirche gebracht hat. Und zwar so groß wie die Menschen waren und so schwer. Also so viel Pfund Wachs, wie der Spender, der das Opfer gebracht hat, gewogen hat.
Ein paar fein modellierte Wachsfiguren in Lebensgröße gibt es mancherorts heute noch zu sehen. Sie wurden zum Dank, zum Beispiel für überlebte Unfälle oder Krankheiten, für viel Geld hergestellt und in die Kirche getragen. Volksfrömmigkeit und Feste, Bräuche von damals und heute machen den Kalender zu einer bunten Mischung. Daneben gibt es eine ganze Reihe von Rubriken.
Nämlich unser Mond- und Aussaatkalender. Der Holzschlagkalender, in jedem Monat gibt's ein Hausmittel zum Selbermachen, ein Rezept natürlich. Und diese Rubriken, finde ich, die sind so das Salz in der Suppe zu den großen Artikeln. Da kann man ganz schnell was lernen eigentlich dabei. Und die mag ich sehr gern. Und ich weiß aus der Rückmeldung von vielen Leserinnen und Lesern, dass die zum Beispiel gärtnern nach diesem Aussaatkalender und Mondkalender. Und bis jetzt funktioniert alles gut und die Leute gefällt's.
Von ihren LeserInnen weiß Dorothea Steinbacher auch, dass sie jedes Jahr auf die Rezepte warten, die im Kalender stehen, auch heuer, von Holzknechtschmarrn bis Krautnudeln. Da passt dann auch gut der Beitrag über den Ursprung des Weißbierbrauens.
Das ist was ganz Interessantes, weil das Weißbier nämlich nicht in München geboren ist, sondern das Weißbier ist tatsächlich in Schwarzach am Fuß des Bayerischen Waldes geboren. Da war es nämlich so, dass gegen gutes Geld der Ludwig X. 1520 denen das Weißbierbrauprivileg verliehen hat, dem Geschlecht der Degenberger. Und dann haben die da Weißbier für den Bayerischen Wald hergestellt. Und dann ist das Weißbier aber verboten worden, die Weißbierherstellung, weil der Weizen so knapp war. Und den hat man dann fürs Brot braucht.
Ein knappes Jahrhundert später starb das Geschlecht der Degenberger aus und das Monopol fiel an Herzog Maximilian zurück. Und der braute von da an in München Weißbier. Für alle anderen Brauereien blieb das verboten. Auf solche Themen machen auch die Käufer Dorothea Steinbacher und ihre Mitautorin Judith Kumpfmüller aufmerksam. Längst ist klar, der Kalender hat mit Kitsch oder Bayerntümelei nichts zu tun. Das neue Layout hilft da seit dem vergangenen Jahr zusätzlich.
Es ist ein bisschen frischer und ein bisschen moderner und es spiegelt auch den Inhalt ein bisschen wider, weil der Inhalt ist spannend, interessant und das Layout ist ruhiger, angenehmer zu lesen. Die Qualität der Fotos ist hervorragend. Also die Leserinnen und Leser sind glücklich und wir Autorinnen sind auch glücklich über das neue Layout.
Das moderne Layout und alte Traditionen verbinden sich im Festtags- und Brauchtumskalender, wie beim Artikel über die Barockkrippe auf der Fraueninsel im Chiemsee aus dem 17. Jahrhundert. Die Darstellung der Hochzeit zu Kanaan, bei der Jesus Wasser in Wein verwandelt, ist nur alle 3 Jahre zu sehen. Deshalb unbedingt anschauen, rät Dorothea Steinbacher.
Diese Szene der Hochzeit wird natürlich in der Barockkrippe barock dargestellt mit üppigen Tafeln, die gedeckt sind und einer Festgesellschaft, die da sitzt. Und rechts stehen dann noch die 3 Könige, alle prächtigst gekleidet. Und das Schöne daran ist, dass zum Beispiel das kleine Minigeschirr, was da gedeckt ist, das stammt vom Inseltöpfer Klampfleutner, der extra diese Keramikwaren getöpfert hat für die Krippe.
Mit schönen Geschichten wie dieser und unglaublich vielen Informationen ist der altbayerische Festtags- und Brauchtumskalender ein unglaublich vielseitiger Begleiter durch das Jahr. Willi Witte für das MKR.
Der altbayerische Festtags- und Brauchtumskalender ist im Battenberg-Gietl Verlag erschienen, kostet 19 Euro. Sie können ihn bestellen auf michaelsbund.de. Es gibt ihn natürlich auch hier bei uns in der Buchhandlung Michaelsbund in der Münchner City. Und wer weiß, vielleicht ist das ja schon eine Weihnachtsgeschenkidee. An dieser Stelle viel Spaß beim Schenken, Entdecken und Lesen. Wenn man vergelt's Gott sagt, wünscht man jemanden hier bei uns im Süden, der einem etwas Nettes oder Gutes getan hat, dass Gott ihm das vergelten möge, also dass der oder diejenige belohnt werden. Sie und wir werden alle 14 Tage belohnt, und zwar mit einer neuen Folge Vergelt's Gott, dem fröhlich-katholischen Podcast mit Pfarrer Josef Weck aus Rottenbuch und Kabarettist Wolfgang Krebs aus, jetzt weiß ich
Kaufbeuren.
Gar nicht.
Kaufbeuren.
Auf Kauf, was, richtig, so ist es. Aus Kaufbeuren.
Ja, ja,
aus dem Ländle.
Aus dem Ländle.
Schwabeland.
Servus, ihr zwei. Das Allgäu ist nicht Schwabeland. Also, gell? Ja, Schwabeland. Ja. Die reden anders als wir.
Schön, dass ihr beiden da seid. So. Heute Abend gibt es ja wie alle 14 Tage eine neue Podcast. Folge Vergelt's Gott. Worum geht's denn in der aktuellen Folge?
Ja, der Wolfgang hat sich so ein bisschen philosophisch auseinandergesetzt mit seinem Leben, habe ich den Eindruck, gell?
Ja, nie gar.
Und ist dabei auf ein Buch in der Bibel gestoßen, was so ein bisschen in seine aktuelle Lebensphase passt, oder wie war das?
Ja, die Vergänglichkeit. Ja, die Vergänglichkeit. Ja, ich habe irgendwann einmal, die Bibel ist ja wahnsinnig groß. Wie will man denn dieses Riesenbuch lesen? Also ein Bekannter von mir hat es sich vorgenommen, hat jeden Tag ein bisschen was, ein Stück gelesen in der Bibel. Also es ist einfach dann dazu gekommen. Klar kann man sich es auch im Gottesdienst vorlesen lassen. Es gibt ja da diese drei Lesejahre, und irgendwie bist dann irgendwann einmal fast alle Texte durch, ne? Fast alle. Aber es ist ein Riesenwerk. Ich habe also dann einfach mal aufgeschlagen, meinen Finger auf die Landkarte, mehr oder weniger in die Bibel rein, und da bin ich beim Kohelet gelandet und bei einem sehr, sehr schönen Spruch gelandet, und zwar: Halte deinen Sinn von Ärger frei und schütze deinen Leib vor Krankheit, denn die Jugend und das dunkle Haar sind Windhauch. Und das sieht man bei mir sehr gut, weil ich habe gar keine dunklen Haare mehr, zumindest nicht sichtbar.
Das ist ein ordentlicher Windhauch drüber.
Allerdings der Windhauch, der Schneefall, der Schneesturm, es ist überhaupt gar nichts mehr da. Und alles, was rauswächst,
jetzt
ist weiß,
das hätte ich jetzt nicht weißes getraut, Haar. Das hätte ich mir jetzt nicht getraut zu sagen, dass da ein ganz schön übler Wind über den Kopf geschossen ist,
ja, wenn man sich den Windkrebs so anschaut. Und beim Kohelet geht's immer drum, über den Windhauch. Alle Tage sind nur Windhauch, sie vergehen, und irgendwann kommt auch für jeden, der sich über das Altern lustig macht oder über das Altern irgendwie sagt, ja, ihr Alten gehört nicht mehr dazu, ihr wisst es nicht, ihr versteht es nicht. Dem begegne ich jetzt sehr häufig, weil ich tatsächlich manchmal an Grenzen stoße. Mein Sohn hat mal gesagt, ja, ich weiß nicht, ob der Hausarzt für dich was ist, weil da muss man sich elektronisch anmelden, die haben vorne kein Sekretariat, dann sage ich, ja, also für mich ist das doch gar kein Problem, ich stelle mich den Dingen, ich weiß aber, und er sagt, in der Praxis sind nur junge Leute. Sage ich, ja, genau, deswegen, weil ihr alle glaubt, ihr seid, das ist, also ich muss da jetzt langsam ein bisschen...
Ganz schön frech, der junge Mann.
Ja, meine, ich stehe dem zu. Die Jugend muss sich dem Alter gegenüber auflehnen. Ich akzeptiere das voll, aber ich ziehe meine Lehren draus und denke mir so, nee, so alt bin ich noch gar nicht, ich stelle mich der Herausforderung. Aber wie viele Leute gibt es, die machen das nicht mehr? Also wir reden über Vergänglichkeit, über das, was mal war, wie, wenn man noch dazugehört. Und ich habe ja immer dazugehört, und dann kommt plötzlich so eine Phase, wo man dann merkt, so, man gehört jetzt einfach nimmer dazu. Ist aber auch schön. Und Kohelet leitet das schön ein und sagt, nutzt doch die Zeit, die jetzt da ist, weil später wird es jetzt nicht unbedingt besser.
Also nur quasi, ganz am Schluss. Also quasi eine Folge für Menschen, die jetzt sagen, oh, ich fühle mich schon so alt, also nicht wie
Pfarrer Weck jetzt. Ich erkenne mich wieder, ja, genau.
Okay, gut.
Ja, wann fängt das an? Also nein, bei mir ist mit, ja, mit 30 habe ich das schon.
Ja, mal 50. Also. Ich weiß gar nicht, wie alt bist denn du eigentlich?
Ich bin Anfang 40 vielleicht.
Ah ja, aber, Anfang, ne? 40, man redet jetzt schon über das Altwerden. Aber es ist sehr interessant, weil genau in dieser Einstiegsphase, wo es eben darum geht, irgendwann vielleicht mal sich dann vielleicht sogar einer Midlife-Crisis, da bleibt vielleicht der Pfarrer auch gar nicht davon verschont. Und ich bin ja schon am Ende, bei mir ist das alles schon durch. Geil, das ist so.
Sehr
ich
schön.
Bin jetzt 58.
Das glaube ich jetzt nicht, dass da alles schon durch ja, ist. Schon durch. Aber es finde ich wunderbar, dass man euch gar keine Fragen
vor.
Also man muss sich gar keine Fragen stellen, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie hören, es ist immer unterhaltsam, wenn die beiden da sind. Und ich kann nur empfehlen, heute Abend, wenn Sie es nicht schaffen sollten, als Podcast jederzeit Vergelt's Gott einfach mal anzuhören. Das und mehr, also wie gesagt, in der neuen Folge, heute Abend, ab 19 Uhr hier bei uns im MKR, gleich nach der Gottesdienstschalte. Ja, es wird definitiv wieder unterhaltsam, und ich bin mir sicher, dass auch dieses Mal prominenter Besuch wieder zu Gast ist.
Mal schauen.
Sehr schön. Mehr sage ich nicht.
Also, sage ich nicht.
Vergelt's Gott, vielen Dank, dass ihr da wart.
Vergelt's Gott, danke.
Vergelt's Gott.
Am Samstag heißt es hier bei uns in München wieder: Auf zur langen Nacht der Museen. Ja, und die wird dieses Jahr mal was ganz Besonderes, so Veranstalter David Boppert. Die lange Nacht feiert nämlich Jubiläum.
Ja, wir haben ja heuer 25 Jahre lange Nacht und 25. Jubiläum, weil es einmal wegen Corona ausgefallen ist.
Und da haben wir uns ein paar Highlights überlegt. Also wir haben mehrere Führungen, zum Beispiel unser Kulturreferent, der Anton Biebel, macht eine Führung durch die Stadt zur Clubgeschichte. Und was ich gehört habe, legt er auch eine eigene Playlist dazu an. Das ist bestimmt sehr spannend. Und wir haben Diskussionen, wir haben ein Projekt mit KI im Museum, die Münchner Kammerspiele stellen ein digitales Kunstprojekt vor. Also da ist sehr viel geboten heuer.
Ja, und natürlich dürfen bei der langen Nacht der Museen auch dieses Mal nicht die Kirchen fehlen.
Man kann zum Beispiel in der Frauenkirche, also zum Dom zu unserer lieben Frau, kann man auf den Südturm fahren oder auch mal die Kirche innen nachts besichtigen. Wir haben St. Andreas mit dabei, da gibt es eine tolle Lichtinstallation, da wird das ganze Himmeldecke bestrahlt. Wir haben die Karmeliterkirche mit dabei, St. Markus und auch die Erlöserkirche in Schwabing ist dieses Jahr wieder mit dabei.
Teilnehmen geht ganz einfach. Es gibt ein Ticket für 20 Euro und mit dem kann man dann in über 100 Museen und Spielstätten mit dabei sein.
Die Aura in einem Museum nachts ist eine ganz andere. Also das erlebe ich auch jedes Jahr. Ich streife ja selber durch die Nacht und besuche die Häuser, dass die Leute die Kunst ganz anders wahrnehmen, wenn draußen alles dunkel ist und die Museen innen schön beleuchtet sind. Das hat ein ganz anderes Flair. Aber wir haben natürlich uns immer wieder mal bemüht, dass wir auch so Besonderheiten dabei haben, die es sonst in der Stadt nicht gibt. Wir haben zum Beispiel das Klohäuschen mit dabei. Das ist eine kleine Galerie. Da hat eine Dame ein wirklich altes Klohäuschen gekauft und das umgebaut in Selbstverwaltung zu einer Galerie. Und das ist halt was Schönes, das mal zeigen zu dürfen. Oder das Kulturinstitut der Italiener, die machen eine Ausstellung im Generalkonsulat. Da kann man mal den Garten im Generalkonsulat anschauen. Das sind für mich immer so die Highlights, dass man so Orte zugänglich macht für andere Leute.
Seit 25 Jahren gibt es jetzt also die lange Nacht der Museen, eine echte Erfolgsgeschichte und für David Boppert nicht mehr aus München wegzudenken.
Also ich glaube, dass es eine sehr große Bedeutung für München hat, weil es halt eben deutlich macht, dass die Leute eben keine Scheu haben, ins Museum zu gehen. Die haben einfach Lust drauf, Kunst zu erleben und sich auch durch die Nacht treiben zu lassen und irgendwas zu entdecken. Und ich glaube, diese 25 Jahre sprechen auch für uns, dass es ein sehr einfaches, simples Event ist, an dem jeder teilnehmen kann.
Der Veranstalter empfiehlt übrigens, sich das eigene Highlight rauszusuchen und dann die Museen und Spielstätten im Umkreis anzuschauen. Planen geht auch online. Einfach nach langer Nacht der Museen suchen. Tickets bekommen Sie überall bei den Museen für 20 Euro oder Sie lassen sich von uns vom MKR einladen. Ich habe nämlich Tickets für Sie reserviert. Wenn Sie also Lust auf die lange Nacht der Münchner Museen haben, dann schicken Sie mir doch jetzt einfach eine Mail an mkr@michaelsbund.de. Nochmal mkr@michaelsbund.de mit dem Betreff Museum und Ihre Rufnummer. Bitte die nicht vergessen, damit wir Sie verständigen können, falls Sie gewinnen. Und bitte bald möglichst. Schließlich wollen wir ja auch, dass Sie an Ihre Tickets kommen. Also mkr@michaelsbund.de, Betreff Museum, Ihre Rufnummer nicht vergessen und mit ein bisschen Glück geht's für Sie schon am Wochenende auf die lange Nacht der Museen hier bei uns in München. Wir drücken die Daumen.
Münchner Kirchenradio. Literatur.
Eine gänzlich Unbekannte ist Johanna van Gogh-Bonger nicht. Ist sie doch diejenige, die die Bilder ihres verstorbenen Schwagers Vincent in die Welt getragen hat. Doch wer war diese Jo? Was hat sie gefühlt? Für was hat sie gebrannt? All das versucht Gina, die zweite Protagonistin dieses Romans, herauszufinden. Ihre Annäherung an die Verwalterin des Van Gogh'schen Erbes wird gleichzeitig zu ihrer Selbstfindung als Schriftstellerin.
Die Handlung.
Die junge Kunststudentin Gina will über Johanna van Gogh-Bonger schreiben, die Frau, die Vincents posthumen Weltruhm möglich machte. Die Lebensgeschichte der Holländerin aus kinderreicher Familie, die als Lehrerin in England arbeitete und nach einer unglücklichen Liebe zunächst nur zögerlich dem Werben des Kunsthändlers Theo van Gogh nachgab, ist eigentlich schnell erzählt. Doch Gina ist fasziniert von dem, was man nicht weiß. Sie glaubt Jo, mehr schuldig zu sein als die bloße Niederschrift biografischer Begebenheiten. Sie will das Leben und die Verdienste dieser Frau aus einem anderen Jahrhundert würdigen, zu der sie eine eigenartige und unwiderstehliche Verbindung verspürt.
Eindrucksvoll.
Die Recherchen zu ihrem Buch kommen recht schnell voran, aber schon bald merkt Gina, dass sie mehr von Jo will, als ihre Biografie hergibt. Sie will Antworten auf Fragen, die sie selbst als Tochter eines Künstlers bewegen, und dazu muss sie Jo nachgehen, ihr da nahe kommen, wo sie gelebt hat. Eine Reise nach Paris bringt schließlich den Wendepunkt. Gina streift durch Montmartre, steht vor dem Haus, in dem Joe und Theo für kurze Zeit glücklich waren, bevor zuerst Vincent und dann Theo starben, beide auf furchtbare Weise. Wie hat Joe diese Zeit erlebt? Was ließ sie diese Schicksalsschläge überwinden? Was trieb sie an, weiterzuleben? Und woher nahm sie die Energie, Vincent berühmt zu machen? All das erzählt Simone Meyer in diesem faszinierenden Buch. Joe und Gina begegnen sich in Ginas Tagträumen und diese Treffen ändern das Arbeitsethos der Studentin. Indem sie immer mehr von dem begreift, was Joe bewegt hat, wie sie liebte und litt und welche Hürden sie überwinden musste, entflammt auch ihre Kreativität. Joe, diese geborene Unternehmerin, diese ambitionierte Macherin, trotzt so vielen Widerständen, dass Gina sich ihrer Ziellosigkeit und in gewisser Weise auch ihrem Selbstmitleid bewusst wird und beides zu überwinden bereit ist. Du kannst das, flüstert ihr Joe bei der letzten imaginären Begegnung zu.
Für wen?
Kunstliebhaber oder nicht, an Vincent van Gogh kommt niemand vorbei und er ist mit Sicherheit der am häufigsten kopierte und meist reproduzierte Maler. Joe hätte das mit Sicherheit gefallen. Deswegen bin ich überzeugt, dass viele diesen doppelbiografischen Roman lieben und sich gerne von Simone Meyers Sprachlust verführen lassen werden. Johanna van Gogh-Bonger hatte ein aufregendes, glückliches, trauriges und letztlich erfülltes Leben, das viel über die Zeit- und Kunstgeschichte aussagt, auch und vor allem aus Sicht einer Frau.
Fakten zum Buch.
Die Entflammten ist der fünfte Roman der Schweizer Schriftstellerin Simone Meyer. Wie drei seiner Vorgänger ist er im Zürcher Verlagshaus Kein und Aber erschienen und umfasst 263 Seiten. Sein Cover ziert eine einzelne Van Gogh'sche Sonnenblume, die im Detail an eine Flamme erinnert und ist somit nicht nur ein echter Hingucker, sondern lässt auch schon etwas vom Inhalt erahnen. Ein ausführliches Personenverzeichnis und die Literaturnachweise erleichtern die Lektüre sowie die historische Einordnung. Zum Preis von 23 Euro können Sie den Roman in der Buchhandlung Michaelsbund in München kaufen oder online bestellen auf michaelsbund.de.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.